Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Bis zum 12. Dezember wollen ÖVP, SPÖ und NEOS ungefähr wissen, ob sie eine Koalition schaffen oder nicht schaffen. Die letzten Tage waren eigentlich begleitet durch wechselseitige Drohungen, die Verhandlungen abzubrechen oder zu pausieren. Als erste Bundeskanzler Karl Nehammer, der der SPÖ ausgerichtet hat, falls diese auf Vermögenssteuern bestehe, hätten weitere Verhandlungen keinen Sinn. Dann offenbar SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler, der einen Kassasturz wollte oder eine Verhandlungspause. Also noch bevor es irgendeine Einigung gibt, streiten die Verhandler schon miteinander. Und wie das jetzt wirklich ausschaut, wie groß das Budgetdefizit ist, wie das Budget überhaupt jetzt gestopft werden soll, das möchte ich SPÖ-Chef Andreas Babler fragen. Und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau
Daniel. Fangen wir gleich damit an, wie groß ist denn jetzt das Budgetloch?
Naja, wir drängen ja darauf, dass wir die Zahlen miteinander festlegen und objektiv bewerten können. Um das zu verstehen, ohne einen gemeinsamen Pfad zur Budgetkonsolidierung können wir schwer inhaltlich irgendetwas von den größeren Bereichen diskutieren. Und deswegen habe ich jetzt dann einmal die Emotion von allen möglichen der letzten Tage ein bisschen zurückgeholt und habe Gespräch geführt, dass es einfach schon mit seriösen Verhandlungen zu tun hat, auch die Zahlen miteinander zu kennen und sie darauf auch zu verständigen.
Gespräch mit dem Karl Nehammer
geführt. Mit dem Karl Nehammer geführt, weil ich sage, seriöse Verhandlungen heißt natürlich, dass wir eine Zeit verlieren und alles dann sozusagen in den Untergruppen auf Hold stellen müssen, weil wir gar nicht wissen, was die Budgetherausforderungen anbelangt.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig? Die SPÖ oder offenbar auch die NEOS wissen bis jetzt nicht, haben diesen Kassasturz noch nicht bekommen, also wissen nicht, wie groß das Budgetdefizit wirklich ist?
Ja, Sie wissen, dass wir seit vielen Wochen darauf geachtet haben, dass wir gemeinsam auf Fachebene zu einer Budgetbewertung kommen. Die ändern sich logischerweise. Es gibt immer Daten, die kommen aus den Wirtschaftsforschungsinstituten, sie kommen aus Brüssel, sie kommen direkt aus dem Finanzministerium. Und meine Aufgabe ist es, immer natürlich auf dem aktuellsten Stand und die Dimension richtig einschätzen zu können. Das gehört einfach dazu, seriös verhandeln zu können.
Gut, die Dimension dürfte schon ziemlich beträchtlich sein. Also es ist von rund 16 Milliarden Euro die Rede. Glauben Sie, dass man dieses Budgetdefizit ohne zusätzliche einnahmenseitige Maßnahmen sanieren kann?
Ja, es ist das, was eh alle Wirtschaftsforscher, die sich damit auseinandersetzen, wann diese Dimension so real ist. Und da reden wir ja von einer Dimension, wie Sie sagen, von der Größenordnung 15 Milliarden, vielleicht sogar noch mehr. Dass es nicht möglich sein kann, bei ausgabenseitig zu sparen. Was heißt ausgabenseitig zu sparen? Heißt Kürzungen im Gesundheitssystem, Kürzungen im Pensions-, im Bildungssystem. Das ist natürlich nicht die Philosophie, weil wir dort einen großen Bedarf haben zu investieren. Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen einen Ausbau im Gesundheitspersonal und vieles andere mehr. Noch zu denken, in den Verhandlungen Budgetwahrheit zu haben und miteinander Modelle auszutauschen. Da geht es nicht um rote Linien, die da oftmals von irgendjemandem rausgelegt oder skizziert werden, verantwortungsvoll nachzudenken. Ich mag keine Massenkürzungen in wichtigen Bereichen wie der Gesundheit oder Pension und vielem anderen mehr.
Gut, bei Gesundheit würde Ihnen die ÖVP jetzt zustimmen. Das geht ja auch von den Landeshauptleuten aus, weil die Länder sonst sehr rasch ein Problem kriegen, wenn da kein zusätzliches Geld im Gesundheitssystem kommt. Aber eine rote Linie ist nicht rausgedrungen. Die hat Bundeskanzler Karl Nehammer ganz klar offiziell gesagt. Und die rote Linie sind für ihn Vermögens- und Erbschaftssteuern.
Ja, und nachher hat er es wieder zurückgenommen und hat gesagt, das war zu emotionalisiert. Ich glaube, es ist überhaupt, ich halte mich dran, wenn man Koalitionsverhandlungen führt mit drei verschiedenen Parteien, dann wird da jeder über den Schatten springen müssen in irgendwelchen Bereichen. Wichtig ist die Erkenntnis, dass ich nicht mag, dass man jetzt ein Sparpaket macht in einer Situation, wo Menschen sowieso in den letzten Jahren sehr betroffen waren von der Teuerung und vielem anderen, dass wir jetzt dann sozusagen noch einmal die Menschen die Zeche zahlen lassen. Es gibt vernünftigere, seriösere Modelle und wir stehen für Verhandlungen bereit. Und jetzt versteht man vielleicht, dass man sich schon gemeinsam verständigen muss, einmal über diesen Umfang. Das würden wir privat so machen mit unserem Haushaltsgeld und beim Budget ist es nichts anderes.
Gut, es wäre tatsächlich essentiell zu wissen, wie viel man einsparen muss oder wie viel man einnehmen muss. Aber ich versuche noch einmal die Frage, glauben Sie, dass es ohne einnahmenseitige Maßnahmen geht. Ich habe schon verstanden, dass Sie keine radikalen Kürzungen haben wollen in allen sozialen Bereichen. Klar, aber da würde jetzt die ÖVP antworten oder auch die NEOS, man kann ja da im System sparen und in der Verwaltung und bei Doppelförderungen. Deswegen nochmal ganz klar die Frage, es gibt ja Wirtschaftsforscher, die sagen, es geht sich gar nicht aus ohne einnahmenseitige Maßnahmen. Schließen Sie sich dem an?
Also ich glaube, was die SPÖ-Positionierung wäre in diesem Thema, die ist klar und unbestritten. Das heißt, wir haben halt keine absolute Mehrheit, niemand von den drei Parteien. Wir sind im Verhältnis 51-41-18 Mandatarinnen im Parlament. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach eh schon unbestritten, dass wir auf beiden Seiten auch schrauben müssen. Mir geht es darum, dass das gerecht ist. Das ist immer das Wichtigste, dass das nicht sozusagen eine breite Masse einfach betrifft, vor allem von denjenigen, die gelitten haben, sehr stark. Wir brauchen Kaufkraft, wir brauchen Konsumlaune, wir brauchen Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Aber mir geht es schon darum, dass man die auch seriös finanziert, dass wir nicht dieselbe Situation haben, die wir jetzt haben, dass wir in den letzten Jahren ungefähr 13,6 Milliarden Euro strukturell jedes Jahr Defizit haben, weil man ohne Gegenfinanzierung Dinge gemacht hat.
Die Sachen, die Sie jetzt ansprechen, ist das, was offenbar in der Wirtschaftsgruppe immer wieder für Ärger sorgt, weil natürlich der ÖVP-Wirtschaftsflügel und Industrieflügel so und so skeptisch, was eine Dreierkoalition angeht. Aber die sagen, wir sind in einem, und das ist real auch richtig, in einer Wirtschaftsflaute drinnen, einen Abschwung. Sie wissen es, es gibt Firmenpleiten, damit natürlich auch höhere Arbeitslosigkeit, die könnte noch steigen. Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind schon dafür, dass man Wirtschaftskonjunkturpakete macht. Also,
ja, logischerweise, versucht. Man muss sie nur finanzieren können. Ich bin dafür, dass Menschen Sicherheit haben, nämlich das ist wichtig. Wirtschaftswachstum ist auch eine psychologische Frage, nämlich auch in der Massenpsychologie, was Angst sparen, dieser Begriff anbelangt, heißt Sicherheit in der Teuerung, dass nicht wieder jetzt, so wie angekündigt, die Energiekosten steigen, dass nicht wieder die nächste Mieterhöhung bei den Wohnungen kommt. Das würde damit Leuten die Möglichkeit geben, dass sie keine Angst haben müssen, dass man beispielsweise hier die Teuerung in den Griff bekommt. Das heißt Konsumlaune, heißt natürlich auch wirtschaftlich gute Bedingungen zu schätzen, zu ermöglichen. Und gleichzeitig braucht es auch Wirtschaftsimpulse, aber die müssen halt auch gegenfinanziert werden. Und das ist das seriöse Programm der Sozialdemokratie. Deswegen habe ich geschaut, dass jetzt noch einmal wirklich wieder ein bisschen Struktur in diese Verhandlungen kommt, dass alle da möglichen Emotionen ein bisschen zurückfahren und dass man wirklich weiterkommt. Nämlich dann kann man ja inhaltlich hart verhandeln. Aber die Voraussetzung ist eine Verständigung auf dieses, ich sage es einmal, schon sehr dramatische Budget.
Sie haben gesagt, Sie haben mit Karl Nehammer darüber geredet, offenbar nachdem Sie gesagt haben, sonst gibt es eine Verhandlungspause. Wann wird es denn ein direktes Gespräch geben oder war es das schon?
Ich mag nicht Vertraulichkeit von Gesprächen brechen, aber natürlich tauschen wir uns aus und das war mein Anliegen, jetzt einmal sehr zügig die Budgetzahlen miteinander festzustellen, dann auch einen Fahrplan. Sie wissen, wir haben möglicherweise ein Überdefizitverfahren aus der europäischen Ebene auf uns zukommend. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob das ein vierjähriger oder siebenjähriger Plan mit konkreten Auswirkungen für das erste, zweite, dritte oder vierte Jahr beispielsweise an unterschiedlichen Budgetkonsolidierungsbedarf und so kann man Politik nur machen und auf diese Seriosität, auf die muss ich achten, weil sonst dann macht eine seriöse Budgetpolitik in einer neuen Regierung überhaupt keinen Sinn.
Dieser Fahrplan, da heißt es ja, also ihr wollt eigentlich bis zum 9. Dezember in den Gruppen wissen, wie weit kommt man da oder kommt man nicht und dann am 12. Dezember in der Steuerungsgruppe entscheiden, ob es sich auszahlt, weiter zu verhandeln. Zahlt es sich aus, weiter zu verhandeln?
Frau Daniel, es ist sogar noch komplizierter als die Meldungen, die nach außen dringen.
Zusätzlich.
Es ist natürlich ein völliges Neuland, eine neue Regierungsform zu wählen. Das heißt, wir haben drei Partnerinnen und Partner am Tisch in all den Untergruppen. Und ich habe nur geschaut, dass man relativ zügig auch weiter verhandeln kann. Und deswegen drängen wir so auf diese Budgetzahlen, dass wir noch, weil sonst dann haben wir alles unten auf gelb oder rot, wenn man sich so ampelmäßig vorstellt, gestellt, weil man ja überhaupt keine budgetwirksamen, und die meisten Dinge sind natürlich budgetwirksam, Maßnahmen überhaupt verhandeln kann, wenn jedes Mal darüber dieses Damoklesschwert eines nicht sehr erfreulichen Budgets steht. Und da braucht es Zahlenwahrheit, dann braucht es einen eingeschlagenen Konsolidierungspfad, auf dem man sich miteinander verständigt. Und dann kann man inhaltlich in den Untergruppen natürlich auch die Positionen und die Erneuerungsprojekte auch tatsächlich festlegen. Ich mag nicht in eine Regierung gehen, und das mag nachvollziehbar sein, einfach des Regierens willen. Das interessiert mich nicht. Ich mag ja nicht nur sozusagen die Vergangenheitsbewältigung mit dem Budget zustande bringen. Ich mag Österreich ein bisschen nach vorne bringen. Das ist der Anspruch der Sozialdemokratie. Das heißt, wir brauchen auch Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Wir brauchen Maßnahmen gegen die Teuerung. Wir brauchen Maßnahmen in der Bildung und der Verbesserung der Gesundheitssituation. Das ist das, wo ich nach vorne gehen mag. Also nur abzuwehren, aufzuarbeiten, ist zu wenig.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass diese Koalition, also diese erste Dreierkoalition in der Geschichte dieser Republik tatsächlich was wird? Der Bundeskanzler hat uns im Interview gesagt, 50-50.
Ja, eine der Möglichkeiten, das nicht zu beantworten, ist 50-50. Ich habe immer gewählt, dass ich vorsichtig optimistisch bin. Ich kann nur sagen, was die Rolle der Sozialdemokratie anbelangt. Wir arbeiten an einer konstruktiven, möglichst auch breiten Mehrheit im Parlament, die große Aufgaben stemmen kann. Das ist, glaube ich, die seriöseste Antwort, die man geben kann.
Aber das heißt, für Sie ist das Glas halb voll oder halb leer? Weil auch so kann man 50-50.
Ich glaube, ein guter Punkt war jetzt, dass ich gespürt habe, dass die Einsicht schon da ist von allen, diese Budget war heute auch tatsächlich ernst zu nehmen, weil das ist eine Grundvoraussetzung. Ich habe als Sozialdemokratie so viel vor in dem Land und Verbesserungen, dass es notwendig ist, sich seriös über Budget und Steuerpolitik zu unterhalten.
Jetzt haben Sie es angesprochen, es ist eine zusätzliche Schwierigkeit in diesen Verhandlungen, dass es drei Partner sind. Jetzt gibt es einige, sowohl in Ihrer Partei als auch in der ÖVP, die mir sagen, naja, würden nur SPÖ und ÖVP verhandeln, wären wir wahrscheinlich schon weiter. Wie schwer ist es denn mit den NEOS? Da höre ich jedes Mal, gesellschaftspolitisch kommt sie euch sehr rasch sehr nahe, aber sobald es um Wirtschaftspolitik und Pensionen und Co. geht, liegen da wieder Welten dazwischen.
Ja, mag die allgemeine Zuschreibung vielleicht sogar sehr trefflich sein, also in der Grobbetrachtung, wo ich sehr große Überschneidungsmengen, nicht nur persönlich, sondern mit der Sozialdemokratie, mit den NEOS habe, ist sicherlich, dass wir wissen, dass Bildung einer der wichtigsten Hebel in unserer Gesellschaft ist, nämlich auch in Zukunft gut qualifizierte Menschen zu haben, die sich auch verwirklichen können im Arbeitsleben, die auch dazu beitragen, das Umlagensystem auch stabil zu halten, wie bei den Pensionen, und gleichzeitig auch in der Integration einer der wichtigsten Schlüssel ist eine gute Bildungsvoraussetzung, Bildungsgerechtigkeit. Das ist einer der Schlüssel in der Gesellschaft und das ist einer der wesentlichen Überschneidungspunkte. Und ich glaube, dass wir in Fragen der Bürokratie, in der Frage der Doppelgleisigkeiten durchaus mit den NEOS auch viele Schnittmengen schaffen. Und auch in der Form des neuen Regierens, in der Frage Transparenz, Antikorruption haben wir viele Schnittmengen und natürlich, so wie Sie erwähnen, einen liberalen Gesellschaftsmodell, das geprägt ist von Freiheit für Menschen.
In der Frage späteres Pensionsantrittsalter, glaube ich, werden Sie sich nicht finden, oder?
Werden die Verhandlungen zeigen. Ich meine,
Könnten Sie sich einen späteren Pensionsantritt vorstellen?
Ich formuliere es einmal anders. Ich hätte gerne, dass viel mehr Menschen überhaupt an das gesetzliche Pensionsantrittsalter kommen. Da wären wir eigentlich schon einen größeren Schritt weiter. Ich habe große Sorge, dass ich weiß, dass so viele Menschen einfach gar nicht zu dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter kommen, weil sie schwer arbeiten, weil sie unter Druck stehen oder weil Unternehmen oft mal keine älteren Beschäftigten mehr anstellen oder wieder anstellen, dass uns schon sehr geholfen werden würde, wenn wir schauen, dass wir alle möglichst gesund das Regelpensionsalter erreichen. Das ist Sozialdemokratie. Das wird auch Teil der Verhandlungen sein, dieser Zugang, wie wir zu dem kommen können, dass eigentlich mehr Menschen länger bis zum gesetzlich jetzt fixierten Antrittsalter arbeiten können. Und wenn Sie international sich die Studien anschauen, wenn ich den Satz noch sagen darf, dann weiß man, dass dieses Umlagensystem, das wir haben, eigentlich sehr sicher ist, gemessen am PIB. Also auch bei der Entwicklung bis 2035, wo mehr Menschen dann über 65 Jahre alt sein werden, sehr sicher sind am Prozentsatz des PIBs.
Bevor wir in eine kurze Werbepause gehen, Sie haben schon gesagt, in der Bildung muss auf jeden Fall was geschehen. Da sind sich an sich, glaube ich, alle einig am Verhandlungstisch. Auch beim Thema Gesundheit. Allerdings ist da die Krise des Gesundheitssystems, und wenn man mit Ärzten redet, ist das alles sehr virulent. Da gehen die Ansichten auch teils sehr auseinander. Was muss es da auf jeden Fall geben?
Naja, ich glaube, also das Zauberwort ist, dass es eine Versorgungssicherheit gibt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir in einer demokratischen Gesellschaft aufgebaut auf den Errungenschaften dieses Sozialstaats in Österreich anbieten können. dass wir bis vor wenigen Jahren eines der besten Gesundheitssysteme der Welt gehabt haben und zu Recht stolz darauf waren in Österreich. Und dass es nichts Wichtigeres gibt, als wenn man selber krank wird, wenn man Angehörige hat, Kinder, Eltern, die krank sind, dass sie einfach auch Termine kriegen oder operiert werden oder Reha-Plätze haben und vieles andere. Das heißt, da muss es ein gemeinsames Interesse geben, dass dieses Gesundheitssystem dann da ist, wenn man es braucht.
Gut, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben weiter, was eigentlich die mutmaßlichen Leuchtturmprojekte so einer Dreierregierung sein könnten, ob er fürchtet, dass sich die Wähler oder Herbert Kickl rächen könnten und wie es eigentlich der Sozialdemokratie derzeit so geht. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu meinem Interview mit SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler und seinen Einblicken zu den Koalitionsverhandlungen. Er ist ein bisschen optimistischer oder mutiger als Karl Nehammer. Er sagt nicht 50-50, er sieht es ein bisschen quasi sagen wir 60-40 oder das Glas ist halb voll, kann man das so sagen?
Würde mich nicht festlegen lassen drauf. Also ich kann nur sagen, dass wir sehr konstruktiv und seriös daran arbeiten, dass es möglich wird. Das war unser erstes Statement. Ich glaube, wir müssen nicht zusammenarbeiten. Es gibt andere Möglichkeiten. Aber wir wollen zusammenarbeiten. Die Herausforderungen sind groß und ich mag Verbesserungen in diesem Land auch tatsächlich möglich machen.
Und das bringt mich zu der Frage, was wären denn diese potenziellen Leuchtturmprojekte? Weil das würden sich die Menschen erwarten, wenn es so eine Koalition gibt, auch gegen die an sich Nummer eins. Was könnte diese Regierung auszeichnen? Was wären diese, sagen wir, drei Leuchtturmprojekte aus Ihrer Sicht, die diese Regierung schaffen müsste?
Ich finde überhaupt, dass dieses nicht weiter wie bisher noch viel größer zu denken ist. Deswegen haben wir danach getrachtet, dass wir...
Das ist defensiv,
jetzt,
nicht weiter wie bisher.
Dass wir jetzt uns an den Sorgen, Ängsten, Unzufriedenheiten auch in der Bevölkerung orientieren. Und dann haben wir die Wahltagsbefragung hergenommen. Das ist vielleicht neu einmal von der Verhandlung. Und darin müssen sie ja die Leuchttürme abbilden. Das heißt, der Kampf gegen die Teuerung, Nummer eins, Frage der Migration, Lösungen, Nummer zwei, Frage der Gesundheitsversorgung,
also
Lösungen,
Migration,
Nummer drei,
Migration
und Integration, dritter Bereich Gesundheitsversorgung und der vierte Bereich war der Klimaschutz und der Naturschutz in diesen Fragen. Und wir haben gleichzeitig nochmal auch eingebettet die Frage des Wirtschaftswachstums und des Standorts als wichtig. Und diese fünf Themen müssen natürlich auch die großen Leuchttürme beinhalten, wo die Menschen spüren, nicht nur die Sorgen ernst zu nehmen, eine Koalition mit der Bevölkerung neu zu denken und nicht eine Frage des Postenaufteilens und Regierungsmehrheiten. Und das heißt, auch in diesen Feldern müssen sie Leuchttürme finden. Und das ist ja jetzt der Verhandlungsgegenstand, den ich natürlich nicht öffentlich machen kann und will und werde. Aber dort muss spürbar sein, okay, nicht nur verstanden, nicht nur die Themen aufgegriffen, sondern wir bringen Lösungen. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, wie man so eine Regierung denken muss.
Jetzt kann es schon sein, dass es hinter den Kulissen vielleicht amikaler zugeht, als man glaubt. Aber dann haben sowohl Sie als auch die ÖVP echtes Kommunikationsproblem, weil in den letzten 10 Tagen hat man eigentlich den Eindruck gehabt, das funktioniert überhaupt nicht.
Ja,
hatten Sie nicht selbst diesen Eindruck?
Ja, logischerweise ist es so, dass in den Untergruppen verschiedenste Modelle, Welten aufeinandertreffen, ganz einfach. Und es soll auch legitim sein. Wäre ja verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Man muss ja der Bevölkerung nicht irgendeinen Schmäh erzählen, dass man da sozusagen fertig irgendwie eine Regierung schnell einmal paktiert, ein paar Personen aufteilt, ein paar Ressortzuständigkeiten schafft und dann kann man regieren. Also deswegen ist es schon wichtig aus unserer Sicht, dass man das seriös führt. Das heißt auch in Gruppen hart zu verhandeln, logischerweise. Aber wie Sie gesehen haben, habe ich versucht, das sozusagen jetzt wieder in seriösere Bahnen zu lenken. Das ist die einzige Voraussetzung, wie es funktionieren kann, dass man dann auch ausverhandelt.
Jetzt stellen sich natürlich die Blauen, die Freiheitlichen hin, die ja formal Nummer eins geworden sind bei der Nationalratswahl und sagt, aus deren Sicht merkt man, ÖVP und SPÖ und NEOS können sich wechselseitig nicht ausstehen, passen in Wirklichkeit nicht zusammen und hätten als einziges Ziel nur Herbert Kickl zu verhindern. Ist das so?
Das ist einfach falsch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann nur meinen Anspruch als Vorsitzender der Sozialdemokratie wiedergeben, den ich mit auch der SPÖ so teile. Wir wollen konstruktiv Dinge verbessern und ob das die FPÖ immer als Motiv hat, das sei fragwürdig dahingestellt.
Aber fürchten Sie nicht, dass diese Stimmung, die da von der FPÖ ausgeht, weil noch einmal formal sind die Nummer eins geworden, dass das vor allem, wenn man so ein öffentliches Bild abgibt, sowohl der ÖVP als auch der SPÖ noch weiter schaden werden in der Wählergunst oder Ungunst, weil die FPÖ halt die ganze Zeit auch wiederholt, Koalition der Verlierer und Streit und Hickhack und ich weiß nicht was.
Ja, das war es aber auch schon, was die FPÖ kommuniziert, also immer dieselben fünf Sätze. Und das Problem ist, dass wir Erfahrung haben, dass die Zeiten, wo die FPÖ Regierungsverantwortung im Bund gehabt haben, keine guten waren. Sonst würde man sich jetzt nicht unterhalten über die Notwendigkeiten im Gesundheitsbereich und da hätten andere Voraussetzungen, bessere, auf die wir wieder aufbauen können. Also insofern soll man die Regierung, falls es eine wird, und ich bin ja auch immer ergebnisoffen, ich lasse mich da nicht in der Einschätzung sozusagen öffentlich bringen, wird dann gemessen werden, ob das Programm tauglich ist. Und das misst natürlich die Bevölkerung, ob was sie verbessert und umgekehrt, ob man die Budgetherausforderungen für dieses Land gut stemmen kann, ob man das Wirtschaftswachstum mit Konjunkturpaketen wieder in die Höhe bekommt, ob man die Gemeindefinanzen sozusagen auch sichern kann für die Gemeinden, ob man Kindern tatsächlich eine Chance gibt, sozusagen auch für sich, nicht nur für sich selbst, sondern auch volkswirtschaftlich einen guten Beitrag in ihrem Leben leisten zu können, weil sie gute Voraussetzungen kriegen, ob die Menschen, die heute in unserem Alter, im arbeitsfähigen Alter sind, sich darauf verlassen können, dass sie eine Pension haben, die nicht abhängig ist von Kapitalmärkten. Also das sind so grundsätzliche Fragen und ich glaube, an dem wird man dann auch gemessen. Das ist einfach so, wenn man ein gutes Programm hat, kriegt man Zustimmung, wenn man kein gutes Programm hat, kriegt man keine.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie Zustimmung in Ihren eigenen Reihen für diese Regierung kriegen werden? Weil zuletzt war ja Julia Herr in einer SPÖ-internen Sitzung sehr skeptisch, was die Verhandlungen mit der ÖVP betrifft.
Ja, das sind Dinge, die wer skeptischer und nicht skeptischer ist, bewertet sie bei uns immer noch inhaltlichen Fragen. Und wenn Sie mich fragen über diese Budgetzahlen, dann kann man skeptisch sein, wenn das sehr lange dauert, bis man sich dann darauf einigt. Aber natürlich stimme ich alles mit Gremien ab. Also es sind breite Gremienbeschlüsse, die bei uns festlegen, ob man in Koalitionsverhandlungen trifft. Sie haben gesehen, ich habe vielleicht überrascht mit der Zusammenstellung auch des Sondierungs- und jetzt Steuerungsteams und auch über die Clusterleitungen, die nicht so üblich laufen, wie sie immer gelaufen sind, sondern dass wir ja schon einen Cluster haben, der sich mit Teuerung auseinandersetzt, mit Inflationsbekämpfung. Das ist untypisch in der österreichischen Geschichte, zeigt aber auch, dass wir wirklich sehr an den Interessen sorgen und Nöten auch der Bevölkerung orientieren, einen eigenen Cluster hier zu spinnen, beispielsweise in diesen Fragen. Und so bewerten wir das und wir haben alles sozusagen auch sehr breit in der Sozialdemokratie so mitgetragen.
Aber fürchten Sie nicht, es gibt ja auch in der ÖVP eine Gruppe und das weiß man, die will in Wirklichkeit lieber mit den Blauen oder will im Zweifelsfall lieber eine Neuwahl mit Sebastian Kurz. Glauben Sie nicht, dass es auch in der SPÖ, also besser gesagt, es gibt auch in der SPÖ eine Gruppe, die auch sagt, eigentlich sollten wir nicht in die Regierung gehen. Können Sie die überzeugen?
Ich glaube, wir sind sehr hegemon, was unsere Beschlusslagen anbelangt. Wir haben gesagt, wir treten in Sondierungen, wir haben gesagt, wir treten in Koalition. Wir werden allerdings Koalitionsergebnisse bewerten. Das gehört zu einer demokratischen Partei dazu. Bin im engsten Austausch mit den Playern in der Sozialdemokratie. Das ist die Aufgabe des Vorsitzenden. Aber es liegt nicht an mir alleine. Ich vertrete sozusagen eine Gesamtpartei, habe die Realitäten alle, wie Sie sehen, in den Strukturen abgebildet, sehr breit und ich glaube auch sehr gut aufgestellt.
In unterschiedlichen Lager.
In den Gruppen und ich glaube, das ist ein gutes, tragfähiges Konstrukt und es wird eine Gesamtbewertung abgeben, ob es gut oder möglich ist, vor allem, ob es fürs Land was verbessert. Ich würde es echt ergebnisoffen sehen. Wie gesagt, man kann einen konstruktiven Beitrag leisten, das ist unsere Rolle.
Jetzt sieht man aber die Unterschiede in der Sozialdemokratie allein in den letzten paar Tagen seit der Steiermark-Wahl. Jetzt hat der Mario Kunasek, der FPÖ-Chef in der Steiermark, der SPÖ eigentlich oder der Bundes-SPÖ eigentlich indirekt geholfen, indem er jetzt Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP aufgenommen hat. Aber die steirische SPÖ wollte ja mit Kunasek koalieren. Die Wiener SPÖ hätte das ganz schrecklich gefunden. Sie sehen die Unterschiede in ihrer Partei. Wie viele SPÖ-Ländergruppen tendieren denn mittlerweile zu einer Kooperation mit den Blauen?
Hypothetische Frage. Es ist ja die Realität, dass es immer wieder auf Gemeinde- oder auf Landesebene.
Nach der Burgenlandwahl könnte
würde man auch nicht so sicher sein. Werden die burgenländischen Genossinnen und Genossen in ihren Gremien entscheiden? Als Bundesparteivorsitzender heute mehr an die Spielregeln, das ist unser Statut, das sind unsere Beschlusslagen, die eindeutig geregelt sind. Und ich habe zum Ausdruck gebracht, dass ich kein Freund, politischer Freund bin von Kooperationen mit der FPÖ, aber es obliegt jeder Landespartei, sozusagen ihre Beschlüsse zu fassen. Und da war wieder ein neuer, noch überraschender Prozess in diesen Fragen.
Aber Sie würden quasi, egal ob mit oder ohne Kickl, nicht mit der FPÖ koalieren. Dabei bleiben Sie.
Ja, ich glaube, da unterscheidet man sich vielleicht auch gar nicht so viel zur ÖVP in dieser Frage. Wenn ich jetzt noch an die letzten Karl-Nehammer-Interviews denke, wo auch nochmal sehr vertieft war, ist aus seiner Sicht, warum das eigentlich einfach ein No-Go ist. Und ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich habe es nicht nur auf den Kickl festgemacht. Wir können ja schauen, sozusagen, was das Umfeld von Kickl anbelangt. Und da wird es schwierig sein, auch Unterschiede zu finden. Also ich halt diese FPÖ aus vielerlei Hinsicht für ungeeignet, mit ihr einen Start zu machen.
Kommen wir noch zum Abschluss zur SPÖ und zur Situation in der SPÖ. Sie wissen, Rudi Fussi, SPÖ-Mitglied, bekannt aus schon von der Mitgliederbefragung. Sie haben sich ja selber früher gut mit ihm verstanden. Dann hat er Hans-Peter Doskozil unterstützt. Jetzt will er selber gern Kandidat für den Parteivorsitz sein und sammelt gerade Unterschriften. Was machen Sie, falls er diese Unterschriften zustande bringt?
Ich glaube, die Partei hat einen geordneten Vorgang. Ich habe die Statutenänderung deswegen beschlossen, weil es eine gute Demokratisierung der Partei ist.
Und aber nur war das sondern, klug?
Ja, war ein sehr starker Mehrheitsbeschluss, war sehr überwältigender. Also hat die Mehrheit der Partei eine Statutenänderung auf die Reihe gebracht, die 20, 30 Jahre nicht zustande gekommen sind. Viele meiner Vorgänger haben sie bemüht und sind daran gescheitert politisch, weil sie gewusst haben, das ist eine der Demokratisierungsfragen, die die Partei lebendig hält und die einbindet. Ja, vielleicht nicht mehr so stark dann, ja, um es höflich zu sagen. Aber mich begleitet diese Frage auch schon seit ein paar Jahrzehnten in der Sozialdemokratie. Ich bin sehr froh, dass wir den Schritt gemacht haben. Und Rudi Fussi, jetzt kann man über die Absurditäten gerne reden, mag ich eigentlich gar nicht mehr ausbreiten. Da ist, glaube ich, schon vieles am Tisch, wie absurd das war. Aber gleichzeitig steht es ihm zu, als Mitglied hier Unterschriften zu sammeln. Das andere ist ein ganz realer Prozess der Wahlkommission, die das dann durchführt.
Ich frage jetzt weniger wegen Rudi Fussi, aber wenn er diese Unterschriften zustande bringt, das wissen wir nicht. Er sagt ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, Sie wissen es wahrscheinlich auch noch nicht, weil dann müsste man wissen, wer die sind, die unterschrieben haben. Aber Sie haben es gesagt, Sie haben ein Statut, das dann automatisch etwas in Gang setzt, weil dann könnten sich auch andere bewerben bei einer Mitgliederbefragung und das würde zu einem Parteitag führen.
Zu einer Mitgliederabstimmung.
Aber gleichzeitig gibt es da dann Leute, die sagen, naja, und wenn das mitten in Koalitionsverhandlungen kommt, wirkt das nicht gerade stabil, oder?
Ja, so wie Sie sehen, sind wir, glaube ich, eher der stabile Partner in den Koalitionsverhandlungen. Also berührt uns wenig, aber jetzt eine wichtige Aufgabe, nämlich Koalitionsverhandlungen zu führen. Das ist ein harter Job, der uns alle fordert, der viel Kraft und viel Elan, und das ist die Konzentration, die ich habe. Und ob der Zeitpunkt gut oder nicht ist, das kann ich nicht beeinflussen, ob jemand kandidiert oder nicht.
Okay, dann
oder Unterschriften sammeln.
Noch geht es um Unterschriften, genau. Dann fragen Sie mir noch etwas anderes zum Zeitpunkt. Glauben Sie, oder gibt es irgendeine Chance, dass es noch im Jahr 2024 eine neue Regierung gibt? Oder ist das utopisch?
Ich habe selber natürlich mir angeschaut, wie lange Regierungsverhandlungen gedauert haben. Wir sind jetzt im Schnitt von letztem Mal Schwarz-Grün mit einem eindeutigen Kräfteverhältnis eigentlich ziemlich zeitgleich, obwohl wir sozusagen aufgefordert waren, auszuloten, ob andere Konstellationen möglich sind. Eine Woche lang sozusagen haben wir unter drei Chefs gesprochen.
Alexander von der Bellen.
Prinzipiell sind wir eigentlich in einem engagierten Plan. Ich kann jetzt dann auch für meine Verhandlerinnen Verhandlerinnen und Verhandler eine Lanze brechen. Ich weiß, wie viele Stunden wir am Tag sozusagen offiziell verhandeln, sie vorbereiten mit Expertise. Also die hängen wirklich mit Leidenschaft drinnen, um ein gutes Ergebnis für das Land zu haben. Es wird so lange brauchen, wie es braucht, ganz einfach. Solange wie es nötig ist, umso schneller, umso besser, wenn es zu einem Abschluss kommt. Aber wie gesagt, jetzt sind wir in einer Phase, mal zu sehen, ob überhaupt der Abschluss möglich wird.
Gut, und das werden wir natürlich mit Spannung verfolgen. Der 12. Dezember ist der Stichtag oder schon davor?
Oder Mitte Dezember. Oder also wir verhandeln danach. Jetzt.
Okay.
Ja.
Okay, gut, dann vielen Dank. Wir werden das, wie gesagt, weiter berichten. Danke, Andreas Babler. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.